Es ist an uns als Erwachsene, klare Worte zu wählen, zu sagen, Papa ist gestorben, der wird nicht mehr essen, der atmet nicht mehr, der wird nicht mehr trinken und das ganz klar zu benennen. Wir haben ja immer große Angst, das den Kindern zu sagen, aber wir stehen sehr für Offenheit. Und unsere Erfahrung ist, dass es für sie wichtig ist, dass sie halt das Thema geöffnet bekommen. Oft sagen die Erwachsenen, ich warte einfach, bis mein Kind fragt. Ein Kind wird niemals fragen, wenn es auch merkt, dass es ein Tabu ist, wird niemals einen Erwachsenen fragen, weil die Rücksicht nehmen auf die Erwachsenen und funktionieren dann. Wenn man das Gefühl hat, ich möchte mal bei Trauerland Kontakt aufnehmen, weil wir einen Trauerfall erlebt haben, ist der erste Kontakt meistens das Beratungstelefon, was wir dreimal die Woche anbieten. Da sitzt schon eine Fachkraft am Telefon. Und da kann halt eine betroffene Familie anrufen. Meistens sind es ja die Eltern, die dann anrufen und sagen, boah, ich mache mir Sorgen um mein Kind. Dann vielleicht auch ein bisschen schildern, worüber sie sich Sorgen machen. Und im Normalfall ist es auch möglich, am Telefon dann rauszubekommen, ist es was für die Gruppe? Oder kann ja auch sein, dass die gleich sagen, Gruppe ist nichts. Dann geht es halt in die Einzelberatung, dass man erstmal guckt, was ist gut. Und wir haben ja auch den Anspruch, dass die Kinder so lange bleiben können, wie sie möchten. Trauer von der Zeit her ist sehr unterschiedlich. Die Kinder sind in der Regel 1,5 Jahre hier in den Gruppen. Mhm. Aber es gibt auch Familien, die sind schon 5 Jahre bei uns. Das soll auch möglich sein.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die das Thema Kindertrauer in Deutschland auf einzigartige Weise geprägt hat. Beate Ahlefeld-Gerges, sie ist Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, zertifizierte Trauerbegleiterin und vor allem Gründerin von Trauerland, dem ersten Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche in Deutschland.
Beate hat 1999 in Bremen begonnen, einen geschützten Raum zu schaffen, für Kinder, die einen geliebten Menschen verloren haben und für ihre Familien. Was als mutige Initiative begann, ist heute ein vielfach ausgezeichnetes Modellprojekt mit Nachahmern und Nachahmerinnen im ganzen Land.
Ihr Antrieb war ein ganz persönlicher, der Verlust ihrer Zwillingsschwester durch ein Verbrechen. Aus dem tiefen Schmerz wurde eine Lebensaufgabe. Für ihr Engagement erhielt sie unter anderem 2021 das Bundesverdienstkreuz. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Beate Ahlefeld-Gerges.
Hallo.
Ja, vielleicht sollte man auch noch sagen, Lea, dass wir heute hier bei Trauerland sind.
Wir sind hier in einem Beratungsraum.
Genau.
Ja. Und angrenzend die ganzen Räume, in der Kinder und Jugendliche spielen, kochen und reden können.
Genau. Und Trauerland wird eine große Rolle auch in unserem Gespräch heute spielen.
Na klar.
Aber zunächst mal, Beate, deine Zwillingsschwester ist 1991 ermordet worden. Das ist ja ein Ereignis, das eine Familie komplett aus der Bahn werfen kann und auch natürlich die Geschwister und besonders auch der Zwillingsgeschwisterteil. Wie hast du diesen Moment in Erinnerung und wie hat der dein Leben geprägt?
Ja, also ich glaube, das war ein sehr, sehr tiefer Einschnitt. Wir waren halt immer sehr, sehr eng zusammen. Und ich zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass ich nicht mehr wusste, wie ich weiterleben sollte. Aber irgendwie habe ich Stück für Stück da wieder rausgefunden. Und wie du es auch gesagt hast, es erschüttert auch eine ganze Familie. Da habe ich auch gelernt, dass Familien nicht immer gut gemeinsam trauern können. Meine Eltern und meine größere Schwester waren einfach auch sehr daran fixiert, wer war das, was ist da passiert und der muss bestraft werden. Ich war in so einem Trance, würde ich mal sagen, ein paar Wochen lang, dass ich eigentlich ums Überleben gekämpft habe und damit so gar nicht beschäftigt war. Und von daher habe ich da festgestellt, dass es nicht immer einfach ist, in der Familie gemeinsam zu trauern.
Das war bei einem Spaziergang, ist das passiert, oder?
Genau, meine Schwester ist halt, die hat in Buchholz gewohnt, da ist ein großer Wald, da ist sie mit ihrem Hund spazieren gegangen, genau, und da ist sie dann ermordet worden.
Unglaublich. Und Worin hast du damals, du hast gesagt, ja, du warst wie in Trance, aber was hat dir Halt gegeben? Hast du Unterstützung bekommen oder hast du da schon gemerkt, boah, das gibt's eigentlich gar nicht?
Nee, also ich habe schon auch gemerkt, dass es wenig Hilfe gibt. Also ich glaube, gerade dadurch, dass das ja natürlich auch alles sehr dramatisch war, haben viele auch gar nicht gewusst, wie sie auf mich zugehen sollen, sondern haben es lieber gelassen. Mhm. Und meine Eltern, ist ja auch verständlich, die waren einfach total, die waren auch vorher schon krank. Und wenn sowas passiert, fällt man ja ganz außer Bahn. Und von daher gab es eigentlich wenig Hilfe. Ich glaube gerade, es ging auch so um Abschied nehmen. Ich hätte gerne meine Zwillingsschwester nochmal gesehen und hätte da Unterstützung gebraucht, dass jemand sich für mich einsetzt, dass das geht. Aber alle haben gesagt, um Gottes Willen, sie ist auch entstellt, das war ja auch eine Gewalttat. Und deswegen hat es auch nicht geklappt. Ich war nicht in der Lage, da für mich zu kämpfen.
Mhm. Aus heutiger Sicht hättest du es natürlich befürwortet. Du warst, glaube ich, 31, als es passiert ist, ne? Deine Schwester nochmal zu sehen.
Ja. Ja. Für mich wäre das total wichtig gewesen. Und wir haben es ja hier auch schon gemacht. Also ich hatte am Anfang von Trauerland bin ich öfters mal mit Kindern auch zu einer Aufbahrung gegangen. Und da war es auch ein Fall, wo der Vater so ein bisschen oder entstellt war. Und da haben wir es halt hingekriegt, dass das Kind wenigstens die Hand halten konnte.
Ja.
Und sowas hat mir, glaube ich, geholfen.
Mhm. Was war denn damals für dich als trauernder Mensch das Schwierigste? Und was hast du aus dieser Phase eventuell mit für Trauerland genommen, um es anders zu machen?
Also ich glaube, das Schwierigste war, die Trauer, die ja in einem steckte, hat ja ganz viele verschiedene Gefühle. Und die auszudrücken, ich war zum Beispiel auch sehr wütend oft. Und das hat mein Umfeld so gar nicht verstanden. Ich habe mich, glaube ich, viel zurückgezogen. Ich habe mich auch von meiner Familie ganz zurückgezogen, was mir jetzt im Nachhinein sehr leid getan hat, auch für meine Eltern. Aber es ging halt nicht anders für mich jetzt. Und ich glaube, da wäre es gut gewesen, irgendwie für Menschen, wäre toll gewesen, wenn die hätte, die halt einfach dafür Verständnis gehabt hätten. So. Für das, was gerade ansteht, das merken wir hier auch im Trauerland. Trauer ist so bunt und so verschieden,
ja.
Und dem Raum zu geben, das ist so wichtig. Aber das war zu so einer Zeit, wo Trauer auch noch viel mehr ein Tabu war wie jetzt.
Also. Habt ihr zu einem späteren Zeitpunkt als Familie nochmal zusammengefunden? In eurer Trauer?
Nee, also in unserer Trauer auf alle Fälle nicht. Ich habe jetzt ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester, wo ich mich sehr drüber freue. Aber ich glaube, Trauer hat jeder für sich getan. Meine Eltern waren, wie gesagt, sind auch krank geworden und sind dann auch relativ schnell gestorben oder sehr krank gewesen. Und von daher war es eigentlich bei uns in der Familie ein großes Tabu. War auch, also meine Eltern, denke ich, haben auch sind auch die Kriegsgeneration, die waren noch, mein Vater war im Krieg, meine Mutter hat im Krieg auch schlimme Sachen erlebt und haben das ja auch ganz weggepackt. Die Generation braucht das, glaube ich, so ein bisschen oder hat das gebraucht, das wegzupacken, weil einfach so viel so schlimm war, dass sie es hätten gar nicht bearbeiten können. Und wenn dann noch sowas da drauf kommt, dann ist eigentlich wenig möglich, glaube ich.
Was ich interessant finde, Beate, du sprichst von Wut, die du gehabt hast, und viele unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sagen das Gleiche, dass sie aus unterschiedlichen Gründen wütend waren. Aber gleichzeitig besteht der Eindruck, dass das noch immer auch ein Tabu ist, Wut zu empfinden im Rahmen des Trauerns. Aber dabei empfinden es so viele Menschen, und ermuntert ihr hier auch dazu, mit der Wut umzugehen und sie auch rauszulassen?
Ja, also wir haben hier einen großen Toberaum und das ist auch der Raum, der am meisten frequentiert wird von den Kindern. Und da kann man halt einfach mal wütend sein, da kann man gegen, also wir haben so einen Boxsack, wo man gegen boxen kann. Gibt es Bälle, wo man halt einfach, und wir haben so ein paar Tackers, das sind so Schaumstoffschwerter, da kann man mit schlagen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, seine Wut rauszulassen, weil Wut kann man auch schlecht mit Worten rauslassen, das muss man im Tun rauslassen. Und dafür gibt es hier einen Raum, und deswegen bei Kindern und Jugendlichen ist es halt ganz oft, dass sie wütend sind. Und da ist es halt wichtig, dass sie da Platz für haben im Raum.
Also. Beate, du hast Trauerland vor 25, fast 26 Jahren eigentlich gegründet. Was war der Impuls, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt und genau das?
Also ich glaube, es war so ein Weg. Also ich habe, glaube ich, in meiner Trauer viel von Dr. Yorgos Kanakakis gelernt. Da habe ich ja die Ausbildung gemacht als Trauerbegleiterin. Und da war schon so, dass der sehr gesagt hat, die Trauer muss ausgedrückt werden, man muss es ausleben. Also das war mir neu. Also ich, in meiner Familie ist das nicht gemacht worden und in der Gesellschaft war das ja auch nicht so ein Thema. Also, und dann habe ich zu dem Zeitpunkt, als das mit meiner Schwester passiert ist, war ich im Kinderheim Alteneichen, und hat einfach gemerkt, da sind viele Kinder, die durch Trauer betroffen sind, aber da einfach gar keinen Raum für hatten. Und ich habe auch gemerkt, als Gruppenleitung hast du im Kopf, der muss zum Zahnarzt, dies muss ich noch regeln, aber richtig Raum zu geben für die Gefühle, waren da im Alter auch nicht unbedingt möglich. Genau, und dann habe ich einfach gedacht, eigentlich müsste es sowas geben, wollte eigentlich gucken, wo es in Deutschland sowas gibt und das mal gucken, wie die das machen. Das gab es aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und da hat eine Freundin zufällig gefunden, dass es halt das Dougie Center in Portland in Amerika gibt, die schon seit 1986 mit trauernden Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und da bin ich dann ja ein halbes Jahr hingefahren und habe mir das einfach angeguckt. Und seitdem wusste ich, also das fand ich einfach toll, die Kinder abzuholen, wo sie stehen, ihnen Raum zu geben. Die hatten ja auch so einen Vulkanroom, hieß der da, wo die einfach wirklich alles rauslassen konnten. Und dann war klar, als ich dann zurückgekommen bin, dass ich einen Verein gründe und versuche, das zu starten.
Du benutzt öfter, wie ich finde, eine wunderbare Metapher, nämlich Kinder trauern in Pfützen. Was genau verstehst du darunter?
Kinder haben ganz intensive Momente, wo sie wirklich richtig traurig sind. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, da wollen die spielen, die leben ja oft im Jetzt.
Also, ja.
Und da eigentlich können wir von den Kindern ganz viel lernen, dass alle Gefühle nebeneinander stehen. Man kann mal sich freuen, man kann traurig sein. Bei uns Erwachsenen ist ja oft so, dass die Trauer so eine graue Decke erstmal bedeutet, wo man erstmal wieder rauskommen muss. Bei den Kindern, die haben ihre Gefühle und lassen die raus, wie sie gerade kommen. Und von daher springen sie dann halt einfach mal in die Trauerpfütze und dann ist aber auch wieder gut und wollen ihren Spaß haben, auch hier im Trauerland. Wir haben hier viel Spaß.
Also, ja.
Und ich glaube, das ist das, was die Erwachsenen aber nicht so verstehen, dass sie dann das Gefühl haben, die trauern ja gar nicht, weil jetzt freut er sich da auf der Straße mit seinen Freunden und der Papa ist gerade vor 2 Wochen gestorben.
Ja.
Also das verstehen sie oft nicht. Also,
ja, und Trauer muss ja auch nicht spaßbefreit sein. Wir haben oft auch das Thema Trauer und Humor, wie wichtig auch der Humor
bei Erwachsenen
in der Trauer sein kann, weil er auch so ein Brustlöser ist, weil er auch wieder ein Stück weit Leichtigkeit vielleicht ins Leben bringt.
Ja, und eine Trauerbegleitung ist Humor auch so wichtig. Also ich glaube hier in Deutschland und Trauer, es ist oft so, dass man denkt, jetzt ist eigentlich nur Wein erlaubt und traurig sein. Wir Erwachsenen, also die Kinder, die erlauben sich das ja dann noch Spaß zu haben. Aber wenn jetzt hier ein trauernder Erwachsener sitzt, der hat oft so das Gefühl, ich darf jetzt nicht zu Freunden gehen oder zu einer Party gehen oder zum Tanzen, obwohl ich Lust hätte und das eine Kraftquelle ist, geht das ja jetzt nicht. Und ich glaube, da ist es schon so, dass da auch viele Tabus gibt so in der Gesellschaft.
Ja.
Beate, Kinder trauern in Pfützen, Jugendliche, wie ist es bei denen?
Nee, die Jugendlichen, die sind eher so schon den Erwachsenen angeglichen, dass sie schon mehr in ihrer Trauer sind und da auch nicht mehr so gut rauskommen, wie das Kinder gut können. Also.
Wie erlebst du Kinder anderer Nationalitäten? Trauern die genauso oder gibt es da Unterschiede und wie gehen die Eltern dieser Kinder damit um?
Naja, also ich glaube, diese Trauerpfützen, die würde ich schon auch sagen, dass das auch über die Kulturen hinweg geht bei Kindern.
Mhm.
Also dass die Kinder das auch aus anderen Kulturen haben, dass sie halt in ihre Gefühle rein und raus springen. Nun ist es so, bei den Kulturen ist es ja auch sehr, sehr unterschiedlich, wie man trauert.
Ja.
Also ich komme aus der Ausbildung von Dr. Yorgos Kanakakis, der ist Grieche. Da gibt es die Klageweiber, da wird sehr intensiv getraut und sehr laut und sehr wird ausgedrückt. Das ist zum Beispiel für Kinder auch manchmal nicht gut, zu einer Trauerfeier zu gehen, wo Erwachsene so laut trauern, dass es für sie auch manchmal beängstigend. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn man alles rauslässt, ist immer gut. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und von den Kulturen ist es halt auch unterschiedlich. Und ich glaube, es ist wichtig, die Menschen da abzuholen, was für sie passt. Ob es jetzt eine albanische Familie ist oder eine deutsche Familie oder eine türkische Familie, da wirklich gut zu gucken, was brauchen die. Und da ist es ja auch nicht so, jeder Türke trauert nicht gleich, jeder Deutsche trauert nicht gleich.
Mhm.
Auch da gibt es ganz große Unterschiede. Und da zu gucken, was brauchst du denn jetzt hier an Unterstützung. Also.
Ich finde es ja besonders beeindruckend, Kinder und auch Jugendliche, die hierher kommen, die können am Ende über ihre Trauer reden. Und die wissen auch ganz genau, die verstorbene Person, die ihnen nahe stand, wie die gestorben sind, beispielsweise auch bei einem Suizid. Du bist immer dafür, das klar anzusprechen und auch zu formulieren. Wie gelingt es, ein Kind, das hier zum ersten Mal vor eurer Tür steht, dazu zu bringen, so offen über die Trauer zu sprechen?
Also ich glaube, die Kinder sind nicht das Problem. Das sind die Erwachsenen, die da einfach große Angst haben. Ich glaube, die Erwachsenen haben einfach so einen automatischen, dass sie ihre Kinder schützen möchten, dass sie nicht wollen, dass sie traurig sind. Und wenn jemand stirbt, haben sie natürlich das Gefühl, sie müssen sie schützen. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, den Kindern zuzumuten. Also es ist ja schon passiert, es ist ja Realität. Und von daher ist es, glaube ich, ihnen zuzumuten, dass es ihr Schicksal ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sehr stark sind, dass man ihnen das auch zumuten kann. Du hast jetzt gerade Suizid angesprochen. Das ist oft ein langer Weg und da ist es auch oft so, dass wir erstmal über die Erwachsenen gehen. Also dass wir halt, also sag jetzt mal, wenn jetzt hier heute eine Familie anruft, die so durch Suizid betroffen sind, aber wo die Mutter sagt, ich kann das jetzt nicht meinen Kindern sagen, dann würden wir erstmal die Gespräche mit der Mutter führen. Was sind die Bedenken? Wir müssen ja einfach erstmal gucken, ob sie das kann. Und auch das ist nicht immer möglich. Also das muss uns auch klar sein. Es muss zur Familie passen und wenn die Mutter das nicht will, dann kann man es ja auch nicht hinbekommen. Aber oft ist es so, dass es in Gesprächen möglich ist, dann halt die Ängste zu nehmen und auch zu überlegen, das üben wir hier auch im Rollenspiel, wie kann ich es meinen Kindern sagen? Und dann ist das halt möglich. Und dann die Kinder, die sind ja oft froh, dass das Thema geöffnet wird. Ich habe es eigentlich nur erlebt, dass die Kinder froh sind, dass das Thema geöffnet wird, weil die Kinder haben ganz feine Antennen, die haben schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass es da irgendwie Themen gibt, die ihnen nicht gesagt werden. Und dann sind sie halt froh, dass das offen kommuniziert wird, weil sie haben ja das Gefühl, da stimmt was nicht, aber die Erwachsenen sagen, nee, ist alles gut. Und von daher ist es für sie gut, wenn das Thema geöffnet wird. Mhm.
Was würdest du mit deiner Erfahrung sagen, können wir von den Kindern lernen?
Ich glaube, wir können von den Kindern lernen, dass sie sehr offen sind, dass sie neugierig sind. Also ich würde es zum Beispiel total toll finden, wenn es im Kindergarten präventiv das Thema auch schon genommen wird, weil gerade im Kindergarten die 5-6-Jährigen, die haben richtig Bock, auch zum Beispiel auf den Friedhof zu gehen, zu gucken, was gibt es für Gräber, was gibt es da für Rituale. Da sind die richtig neugierig. Und wenn wir als Erwachsene nicht solche Angst vor diesem Thema hätten, dann könnten die da auch viel offener mit umgehen. Und dann wäre das vielleicht, würde es einfach schneller gehen. Es ist ja auch schon viel passiert. Also als ich 99 angefangen habe, war das viel mehr ein Tabu, als wie es jetzt ist. Also es geht ja in die richtige Richtung.
Ich gehe mal davon aus, die Eltern der Kinder, die zu euch kommen, profitieren natürlich ganz erheblich auch, weil sie werden ja automatisch mitbegleitet auch. Oder?
Genau, wir im Trauerland arbeiten ja systemisch. Ja. Das heißt, wir möchten nicht, dass die Kinder hier abgegeben werden, sondern zum Trauern und dann wieder abgeholt werden, sondern dass wir einfach die ganze Familie im Blick haben. Das ist uns wichtig. Deswegen, wenn die Kinder hier sind in der Kindergruppe, dann gibt es parallel dazu die Angehörigengruppe, die auch mit ihren Themen drüber sprechen kann, weil wir merken immer wieder, wenn die Erwachsenen einen Raum haben für ihre Trauer, die Kinder hier auf ihre Art ihre Trauer zeigen können, dann ist es zu Hause auch immer ein bisschen einfacher zu akzeptieren, dass es vielleicht auch unterschiedlich ist. Und von daher ist es uns sehr wichtig, die ganze Familie im Blick zu haben. Und es wird immer mehr, dass wir die Erwachsenen erstmal im Einzelgespräch haben. Wenn wir die stärken, ist es manchmal auch gar nicht nötig, dass die Kinder kommen, weil wenn die Erwachsenen wieder stärker sind, dann ist es ja auch gut für die Kinder, weil das ja die Bezugspersonen sind.
Hast du es trotzdem schon erlebt, was ja die große Angst der Familie ist, dass Kinder da womöglich nicht mehr rauskommen? Schaffen es alle Kinder, aus dieser Trauer oder mit dieser Trauer umzugehen?
Ich glaube, wir sind hier ein niederschwelliges Angebot und wir merken schon manchmal, dass die Kinder sehr in ihrer Trauer stecken und dass es da mehr braucht als Kindergruppen oder jede 2 Wochen hier mit den Kindern zusammen was zu machen. Und dann geht es in Richtung Therapie und das vermitteln wir dann auch. Trauer kann ja auch ein Trauma sein, muss es nicht, aber kann es. Dann sind wir nicht die Richtigen, weil man dann halt in den Kindergruppen, wo man ja viel Freiraum hat als Kind, eigentlich selber entscheiden kann, was man machen möchte, dann oft reinszeniert, das Trauma reinszeniert und das ist halt nicht gut. Das heißt, die Kinder kommen dann hier wieder raus aus der Gruppe und wir versuchen einfach eine therapeutische Hilfe zu finden.
Aber das fällt euch auch gleich auf und da sprecht ihr die Familie noch an?
Ja. Also wir haben ja in jeder Gruppe eine Fachkraft, die die Gruppenleitung macht in der Kindergruppe, deren Aufgabe das ist, zu gucken, ist das Kind gut hier aufgehoben hier oder nicht. Und dann, wenn es nicht so ist, dann ist es in Bremen so, man kriegt nicht sofort einen therapeutischen Platz, dann ist es so, dass wir es in der Einzelberatung erstmal stabilisieren, bis es dann halt einen Therapieplatz hat.
Mhm. Erzähl doch mal kurz, Beate, wie kommen die Kinder und ihre Eltern zu euch? Wie ist dann so der typische Weg hier und Was kostet das? Gibt es irgendwelche Aufnahmebedingungen? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz schildern für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, das wäre genau das, was ich suche.
Genau, also wenn man das Gefühl hat, ich möchte mal bei Trauerland Kontakt aufnehmen, weil wir einen Trauerfall erlebt haben, ist der erste Kontakt meistens das Beratungstelefon, was wir dreimal die Woche anbieten. Da sitzt schon eine Fachkraft am Telefon und da kann halt eine betroffene Familie anrufen. Meistens sind es ja die Eltern, die dann anrufen und sagen, boah, ich mache mir Sorgen um mein Kind, dann vielleicht auch ein bisschen schildern, worüber sie sich Sorgen machen. Und im Normalfall ist es auch möglich, am Telefon dann rauszubekommen, ist es was für die Gruppe oder kann ja auch sein, dass die gleich sagen, Gruppe ist nichts, dann geht es halt in die Einzelberatung, dass man erstmal guckt, was ist gut. Wenn wir am Telefon schon merken, dass es da auch noch andere Baustellen gibt in der Familie oder im Vorfeld es auch schon Sachen gab, sage ich jetzt mal, bei Jugendlichen ist es ja oft, dass die gerade in der Pubertät manchmal auch so selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen, wenn das zum Beispiel schon mal passiert ist, dann würden wir genauer gucken in der Einzelberatung, sind wir denn die Richtigen oder geht es eher in Richtung Therapie? Und die Kinder, also die können dann halt, wir haben immer vor den Kindergruppen ein Schnuppern vorgelagert, das heißt, die Kinder sollen ja entscheiden, will ich hierher kommen oder nicht, das soll ja freiwillig sein.
Ja.
Und das können sie ja nur, wenn sie wissen, auf was lasse ich mich ein. Das heißt, es gibt immer ein Schnuppern, wo man sich das einmal angucken kann, wo nur neue Familien sind und dann können die Kinder entscheiden, will ich in die Kindergruppe oder nicht. Bei den Jugendgruppen ist es halt so, das ist noch ein bisschen anders. Das sind Jahresgruppen. Da kann es sein, wenn jetzt eine Jugendliche anruft, dass die Jugendgruppen gerade voll sind, dann würden wir vielleicht im Einzelberatungssetting das einfach auffangen. Da muss man dann einfach gucken, der Zeitraum spielt da eine Rolle. Genau. Im Moment haben wir keine große Warteliste. Das heißt, es würde relativ schnell eine Aufnahme möglich sein.
Ja.
Letztes Jahr hatten wir eine große Warteliste. Dann dauert es manchmal auch 4-5 Monate. Was manchmal doof ist, wenn Kinder in Trauer sind, brauchen die ja oft schnell Unterstützung. Aber das lässt sich halt leider, wir haben ja nur bestimmte Ressourcen. Und wir haben ja auch den Anspruch, dass die Kinder so lange bleiben können, wie sie möchten. Trauer von der Zeit her ist sehr unterschiedlich. Die Kinder sind in der Regel 1,5 Jahre hier in den Gruppen.
Mhm.
Aber es gibt auch Familien, die sind schon 5 Jahre bei uns. Das soll auch möglich sein. Und deswegen kann immer nur ein Kind aufgenommen werden, wenn ein Kind geht. Und das ist halt dann nicht so gut planbar. Und daraus entstehen dann manchmal auch Wartezeiten.
Sagt ihr den Kindern und den Eltern, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gut, hier auszusteigen, weil wir glauben, dass ihr jetzt euren normalen Alltag wieder gut managen könnt? Oder wie läuft das, so ein Wechsel quasi?
Nee, wir gehen davon aus, dass die Kinder und die Familien die Experten sind für ihre Trauer und dass sie entscheiden, wann sie gehen wollen.
Okay.
Oft ist es so, dass die Mutter zum Beispiel kommt und sagt, also mein Junge will jetzt gar nicht mehr so regelmäßig kommen und das Fußballtraining ist jetzt auch wichtiger und das ist ja genau unser Ziel. Und dann machen wir ein Abschiedsritual mit dem Kind. Also es ist uns immer wichtig, dass wir da auch den Abschied gestalten in der Gruppe. Dann kann halt jedes Kind noch eine Perle aussuchen für das Kind, was geht.
Schön, und
dann kriegt das halt so eine Kette mit von Trauerland. Genau, und das ist halt von der Zeit ganz unterschiedlich. Ne?
Und Papa, weil du nach Kosten gefragt hast, Trauerland ist ja spendenfinanziert, richtig?
Genau, also wir haben das mal am Anfang probiert, von den Betroffenen Geld zu nehmen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil oft Familien, die in Trauer sind oder jemanden durch Tod verloren haben, kommen auch in finanzielle Schieflage oft. Und wir haben dann gesagt, ihr könnt uns ansprechen, wenn ihr nicht bezahlen könnt. Das macht aber auch keiner, weil es auch schwer ist. Deswegen sind wir schon über Jahre so, dass halt die Betroffenen, die hierher kommen, dass das kostenlos ist und wir halt dann halt Spenden bekommen.
Beate, bei trauernden Kindern und Jugendlichen geht ja auch ganz viel über Rituale. Ich sag mal so, du hast ja auch angesprochen, wenn Eltern stabil sind und offen mit ihren Kindern, trauernden Kindern sprechen, kann das auch gelingen, außerhalb der Trauerlandräume klarzukommen, sage ich mal. Aber welche Tipps, welche Rituale würdest du ihnen mitgeben, die vielleicht immer noch nach Inspiration suchen, Eltern, wie kann ich meine Kinder nochmal stützen? Also was würdest du denen raten?
Also ich glaube, Rituale sind in der Trauer sehr, sehr hilfreich und gerade als Familie auch toll, wenn man die macht. Also ich glaube, was Kinder sehr, sehr gerne machen, ist so ein Luftballon mit Gas gefüllt und da was ranhängen. Das sind manchmal Briefe,
ja,
manchmal kleine Sachen. Man muss immer gucken, wenn es zu schwer ist, dann geht der Luftballon nicht hoch, das ist blöd.
Ja.
Also da muss man immer gut gucken. Und dann gucken die halt einfach ganz lange den Luftballon hinterher, so nach dem Motto, das geht jetzt wirklich auch direkt zu der verstorbenen Person. Ich glaube, eine Erinnerungsbox ist gut für viele Kinder, weil manche Kinder mögen auch gar nicht, dass so viele Bilder in der Wohnung sind, sondern dass sie halt wirklich auch die Erinnerungssachen, die sie an die verstorbene Person erinnern, in so eine Box tun können, die sie auch selber gestalten können. Das machen sie auch oft gerne so, dekorieren. Und die kann man dann aber auch unter das Bett schieben, wenn man es gerade nicht sehen will. Das ist halt was. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Kinder zu fragen, was wollt ihr? Also oft ist es ja so, dass die Kinder gute Ideen haben. Zum Beispiel Friedhof ist für Kinder oder auch gerade für Jugendliche oft gar nicht der Ort, wo sie gerne hingehen. Aber ich kann mich zum Beispiel an eine junge Frau erinnern, die mit ihrer Mutter viel im Park war, die gestorben ist. Und da haben wir dann halt in dem Park einfach eine Pflanze hingepflanzt und da ist sie oft hingegangen. Also ich glaube, da ist es auch wichtig auszutauschen, was brauchst du, was wäre ein gutes Ritual. Mhm.
Gibt es in all den Jahren Fälle, die dir auf jeden Fall lange in Erinnerung geblieben sind und immer noch sind vielleicht?
Ja, also auf alle Fälle. Ich glaube, es gibt halt Familien, die wir lange begleiten, die wir sehr intensiv begleiten. Erst in der Einzelberatung, dann sind sie in der Kindergruppe, dann hören wir von ihnen auch nochmal. Und ich glaube, das ist dann schon auch intensiver, als wenn eine Familie nur ein halbes Jahr bleibt.
Das heißt, das nimmst du durchaus auch mit nach Hause?
Naja, also ich glaube, es wäre jetzt gelogen, wenn eine Trauerbegleiterin sagt, die nimmt nie die Fälle mit nach Hause, weil es natürlich intensive Fälle sind. Und ich glaube, gerade als Trauerbegleiterin ist es auch so wichtig, empathisch zu sein, mitzufühlen. Und natürlich nimmt man dann auch was mit nach Hause. Öfter so, wir haben hier gute Möglichkeiten, wir haben kollegialen Austausch, wir haben Supervision. Und wenn ich eine schwierige Beratung habe, wo ich auch schon weiß, das könnte hinterher auch so sein, dass da ich da gerne noch Redebedarf habe, dann bleibt eine Kollegin länger. Also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, das gut aufzufangen. Und man braucht natürlich als Trauerbegleiter auch gute Kraftquellen privat, damit man das auch machen kann. Mhm.
Ihr arbeitet ja auch sehr spielerisch und schöpferisch mit den Kindern. Malen, spielen, ja auch toben gehört dazu. Warum ist diese Ausdrucksform so wichtig bei den Kindern und für die Kinder?
Also ich glaube, Kinder drücken nicht unbedingt ihre Sachen mit Worten aus. Die haben sie ja gerade, wenn sie klein sind, wenn die Kinder ab 2 auf, auch nicht, gar nicht, okay, mehr unbedingt.
Ja, wichtiger Punkt,
noch nicht. Ja. Deswegen drücken sie im Tun ihre Sachen aus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir viele Möglichkeiten haben, weil wir möchten, dass die Kinder wählen. Also man kann hier im Toberaum toben, man kann viel basteln, man kann spielen. Wir haben Einkaufsladen, wir haben auch ein Außengelände. Also dass sie halt viele Möglichkeiten haben und dann das tun, was sie machen möchten. Und ich glaube, es gibt ein tolles Buch, Rettet das Spiel, das ist von Gerald Hüther, dass die
Hirnforscher.
Genau, dass die Kinder halt einfach in diesem freien Spiel, wenn nichts vorgegeben ist, auch ihre Angst verlieren. Weil Kinder, die in Trauer sind, haben große Angst, sie haben das Urvertrauen ist ein bisschen weg und das Selbstbewusstsein ist ein bisschen weg. Und dann ist es toll, wenn die sich wieder so ein bisschen vergessen können und einfach mal spielen können.
Ein anderes wichtiges Thema ist ja auch für dich und für euch hier die Offenheit im Umgang mit dem Geschehenen. Ja. Wir kennen alle Fälle, wo dann den Kindern gesagt wird, ja, der Opa schläft nur oder andere Dinge. Warum ist das so kontraproduktiv?
Ja, also kann man sich ja vorstellen, wenn man sagt, der Opa schläft jetzt oder er ist auf eine große Reise gegangen, dass die Kinder das natürlich, die nehmen ja alles ernst, was wir sagen. Und schlafen heißt halt, gut, der kommt ja nochmal wieder. Und schlafen heißt natürlich auch, wenn ich jetzt schlafen gehe, bin ich dann auch so lange weg. Also die haben dann auch Angst, schlafen zu gehen. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, da konkrete Worte zu wählen. Wir haben ja immer große Angst, das den Kindern zu sagen, aber wir stehen sehr für Offenheit. Auch gerade bei Suizid ist es ja häufig der Fall, dass den Kindern das nicht gleich gesagt wird. Und unsere Erfahrung ist, dass es für sie wichtig ist, dass sie halt das Thema geöffnet bekommen. Oft sagen die Erwachsenen, ich warte einfach, bis mein Kind fragt. Ein Kind wird niemals fragen, wenn es auch merkt, dass es ein Tabu ist, wird niemals den Erwachsenen fragen, weil die Rücksicht nehmen auf die Erwachsenen und funktionieren dann. Und von daher ist es an uns als Erwachsene, klare Worte zu wählen, zu sagen, Papa ist gestorben, der wird nicht mehr essen, der atmet nicht mehr, der wird nicht mehr trinken, und das ganz klar zu benennen. Wenn es jetzt eine schlimme Sache war, wie zum Beispiel Suizid oder was Gewalttätiges, dann ist es, glaube ich, gut, das Thema zu öffnen, indem man sagt, Papa ist gestorben, Papa hat sich selbst das Leben genommen. Und die näheren Umstände, die würde ich jetzt nicht sofort alles erzählen, sondern da würde ich gucken, fragen die Kinder danach, dann sind sie auch bereit, das zu verarbeiten. Also da muss man dann einfach gucken, die Informationen auch Stück für Stück dann zu geben.
Was sagt ihr denn Kindern, wo Papa jetzt ist oder Mama beispielsweise?
Da sagen wir einfach, was glaubst du denn? Weil die Kinder haben eine tolle Vorstellung, wo die verstorbene Person ist. Und von daher ist es gut, die Frage zurückzugeben und dann einfach ihre Idee zu haben. Weil wenn ich jetzt sage, ich glaube das und das, dann ich bin ja als Erwachsener immer ein Vorbild. Dann steht das so im Raum und dann werden die Kinder gegebenenfalls gar nicht mehr sagen, was sie denken. Also von daher ist es immer wichtig, erstmal zu hören, was die Kinder für eine Vorstellung haben.
Du bildest, glaube ich, auch Einsatzkräfte aus, richtig? So Schlüsselpositionen, Kinder und Trauer. Wie wichtig ist das gerade, dass beispielsweise Einsatzkräfte mit diesem Thema vertraut sind?
Total. Also ich glaube, gerade Polizisten oder auch Notfallsanitäter, ich glaube, die brauchen ja, also die sind ja direkt sozusagen in der akuten Phase dann da. Und für die ist es natürlich auch wichtig, da Handwerkszeug zu haben. Und es ist auch so wichtig, dass die Betroffenen gleich am Anfang gute Erfahrungen machen, als wenn sie irgendwie, also ich glaube, Polizei, die haben das ja nicht in ihrer Ausbildung drin. Wie gehe ich mit einem trauernden Kind um, wenn ich gerade vor Ort bin? Also, ich kann mich gut erinnern, da war ein Polizist, der hat so intuitiv das Richtige mal gesagt, ich habe mich zu dem Kind hingesetzt und habe mit dem gespielt. Und meine Kollegen haben hinterher gesagt, was hast du da bloß gemacht? Aber es war genau das Richtige, einfach das Kind abzuholen, was es gerade will. Und von daher ist es, glaube ich, gut, die einfach auch gut zu schulen, dass die einfach dann halt auch einen Handwerkskasten haben, wenn es dann soweit ist. Genau.
Ich glaube, ein Rettungswagen, Krankenwagen ist beispielsweise ein Kuscheltier, so ein Bär mit
Pferd mit. Ne?
Wie hat sich denn in den mehr als 25 Jahren, die ihr jetzt hier Trauerland anbietet, die öffentliche Wahrnehmung von Kindertrauer aus deiner Sicht verändert?
Also ich würde schon sagen, das hat sich sehr verändert. Das kann man vielleicht auch zum Beispiel an den Bilderbüchern festmachen. Als ich 99 angefangen habe, gab es die Klassiker, Abschied vom Rune, solche Sachen gab es schon, die ja auch gut sind. Aber jetzt gibt es eine Vielfalt an Bilderbüchern, auch viele aktive Bücher, wo man halt was machen kann, von Aische Bosse zum Beispiel. Da hat man gleich Anregungen, einen Wuteimer, wo die reinschreien können. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten, die Kinder auch wirklich da abzuholen, wo sie stehen. Also da ist viel passiert und das ist auch gut. Also da gibt es auch zu vielen Themen, gerade Suizid war was, wo es eigentlich wenig gab. Da gibt es auch jetzt Bilderbücher, von Chris Paul gibt es ein super tolles. Also da gibt es viele Sachen, die jetzt die letzten Jahre an den Start gegangen sind.
Genau. Und wo hat die Gesellschaft noch Luft nach oben in diesem Bereich?
Ich glaube, die Gesellschaft hat schon noch Luft nach oben, wenn es darum geht, den Trauernden Platz zu geben und die abzuholen. Da gibt es schon noch Luft, denke ich. Also wir haben immer wieder jetzt auch im Beratungsraum oft so die Frage, soll ich mein Kind mit zur Beerdigung nehmen? Und oft ist dann noch so, wir wollen es lieber schützen, lieber doch nicht. Es gibt da auch nicht die richtige Antwort. Also ich würde jetzt niemals sagen, immer mitnehmen, weil es gibt auch Kinder, die wollen das nicht. Aber ich glaube, da die Kinder auch abzuholen und zu sagen, so die Trauerfeier genau zu erklären, wie wird die aussehen, was wird dich erwarten, den Kindern jemanden zur Seite zu stehen, die nicht so betroffen sind, weil ein Kind wird jetzt niemals neben einem Erwachsenen, wenn der Erwachsene auch sehr betroffen ist, wird es niemals sagen, ich will jetzt hier raus. Aber wenn es weiß, meine Tante ist neben mir, die ist nur für mich da und da kann ich auch mal sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich will jetzt hier raus, dann wird es das auch machen. Ja. Also ich glaube, da sehr viel offener auch umzugehen mit den Bedürfnissen.
Also. Das ist ein gutes Stichwort. Manche Trauernde berichten auch, dass sie das Gefühl haben, irgendwie mit einer ansteckenden Krankheit infiziert zu sein, weil plötzlich Menschen sich fernhalten und im schlimmsten Fall sogar die Straßenseite wechseln. Was empfiehlst du denn Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf Trauernde zuzugehen, es dennoch zu tun?
Ja, ich glaube, das ist schwer. Wenn man so eine Sperre hat, ist es halt schwierig. Aber ich glaube, man hat ja oft so das Gefühl, was sind die richtigen Worte, was soll ich tun, mache ich das Falsche? Und ich glaube, das einzig Falsche ist, gar nichts zu tun, sondern einfach, man kann ja sagen, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte gern was für dich tun, kann ich was für dich tun? Und das sind manchmal auch so alltägliche Sachen. Also bei Trauern ist es auch oft so, die freuen sich auch, wenn sie bekocht werden an den ersten Tagen, ja, weil sie daran gar nicht mehr denken. Ich glaube, so kleine Gesten einfach, die für einen auch passen.
Auch mal eine stille Umarmung kann ja schon ausreichend sein.
Aber gilt das auch für Kinder? Oder würdest du sagen, da haben die Eltern vielleicht ein Wörtchen mitzureden?
Na, ich glaube, bei Kindern ist es ja auch so, egal ob ich jetzt eine Nachbarin bin oder so, ich kann ja immer gucken, wenn ich jetzt ein Kind treffe, wo ich weiß, es ist in Trauer, kann ich auch gucken, kann ich was für dich tun? Das, glaube ich, finden Kinder auch gut. Und gerade Jugendliche, die sind ja oft sehr zu. Und dann merkt man natürlich auch zum Beispiel an dem Gesichtsausdruck, die sind zu. Und dann lassen wir uns ja auch oft zurückschrecken und sagen, ach, den sprechen wir lieber nicht an. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, immer wieder sich anzubieten. Also auf keinen Fall sich aufdrängen oder mit Ratschlägen zu kommen. Das ist, das mögen die nicht. Aber zu sagen, wenn du mal reden willst, ich bin für dich da, komm. Und auch das häufiger mal zu machen, weil die werden nicht beim ersten Mal kommen. Und wenn sie dann nicht kommen, auch nicht persönlich zu nehmen, sondern dass man sich einfach anbietet.
Mhm. Du hast gesagt, 1999 hast du Trauerland gegründet. Es ist quasi dein Baby, dein Lebensinhalt. Aber seit Anfang diesen Jahres hast du die Leitung abgegeben, befindet sich gerade in so einem Übergang. Und in wenigen Wochen wirst du hier erstmal raus sein. Wie geht's dir damit?
Ja, ist ja auch ein großer Abschied. Also ich glaube, Abschiede sind ja immer, wenn es große Veränderungen sind, auch schwierig. Und das auch das ist schwierig, wie du das eben gesagt hast. Das ist mein Lebenswerk, hat ja auch mit dem Tod meiner Schwester zu tun. Mhm. Auch da kommen jetzt wieder viele Sachen hoch. Von daher ist es schwer. Ich weiß aber, dass es der richtige Zeitpunkt ist, weil ich die letzten Jahre auch gemerkt habe, dass mein Körper auf alle Fälle sagt, boah, das schaffst du nicht mehr so, wie es jetzt ist. Und von daher denke ich, bin ich bereit für den Abschied, auch wenn er schwer ist und es auch jetzt im Moment zu spüren. Natürlich auch für Trauerland ein großer Schritt. Wenn die Gründerin geht, das ist auch bei anderen Vereinen so, dann kommt man erstmal in, es ist halt ein Wandel. Und da sind wir auch, glaube ich, gut aufgestellt. Ich habe eine tolle Nachfolgerin, wo ich auch gut abgeben kann. Das spielt auch eine große Rolle.
Ja.
Und von daher, wir sind gerade mittendrin. Ich finde, wir machen es auch gut. Auch das Team nimmt da auch Rücksicht, dass ich halt nicht mehr so gut funktioniere, wie das in letzter Zeit war, weil ich einfach auch viel mit dem Abschied beschäftigt bin.
In all der Zeit, was war dir für Trauerland immer besonders wichtig, inhaltlich, menschlich und strukturell?
Also mir ist es immer wichtig gewesen, wirklich zu gucken, was brauchen die Betroffenen. Also ich weiß, Trauerland hat jetzt so eine große erreicht, wir können nicht immer komplett den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen, weil die Ressourcen nicht da sind. Das musste ich auch schmerzhaft lernen, also weil das hätte ich mir gewünscht. Aber ich glaube, immer zu gucken, die Jugendlichen sind zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir hatten erst Kindergruppen, da haben wir gemerkt, die Jugendlichen in den Kindergruppen fühlen die sich so mit ab 12, 13 nicht mehr so wohl. Dann haben wir Jugendgruppen konzipiert und gestaltet, die waren lange gut. Haben wir auch nach Alter gesplittet von 12 bis 15, von 15 bis 18, das war lange gut. Seit 2 Jahren merken wir, das kommt auch nicht mehr so gut an. Jetzt versuchen wir gerade mit einem neuen Projekt, wo wir jetzt im Herbst mit an den Start gehen, mit so einem Pop-Up-Store im Ostertor, noch näher an die Jugendlichen ranzukommen. Ich glaube, da ist es immer wichtig, nach den Bedarfen zu wachsen oder auch zu Corona-Zeiten immer zu gucken, was können wir denn noch anbieten, damit die nicht so im Regen stehen. Das wünsche ich mir, dass wir da einfach am Ball bleiben, ganz zu gucken, was brauchen die Betroffenen.
Du hast das Thema Ressourcen gerade genannt. Ich habe den Eindruck, dass gerade die Unterstützung bei Kindertrauer noch sehr, sehr stark geprägt ist von einzelnen Initiativen. Was würdest du dir beispielsweise konkret von der Politik wünschen, damit nicht nur einzelne Unterstützung letztendlich gewährleistet ist, sondern auch in der Breite es sehr viel besser wird, die Situation?
Also ich würde mir schon wünschen, dass so eine Arbeit wie Trauerland, die gibt es jetzt ja auch in vielen Städten, auch als präventive Arbeit angesehen wird und das einfach auch Unterstützung findet. Das würde ich mir schon auch wünschen. Aber auch da hat sich viel getan. Ich war jetzt letzten Freitag in Bremerhaven in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da ist so viel Power und auch so viel Interesse, Trauer mit reinzunehmen als Thema und die Kinder zu unterstützen. Also da tut sich sehr viel, auch im professionellen Bereich. Und da freue ich mich auch immer wieder, weil das war früher anders. Also das war, als ich angefangen habe, ganz anders. Da bin ich einfach oft belächelt worden. Was will die denn jetzt? Und das ist jetzt anders. Das wird schon auch mehr anerkannt.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dein Abschied steht bevor und der beschäftigt mich natürlich auch intensiv, ist ja ganz klar. Nimmst du ein besonderes Erlebnis dann mit, das stellvertretend quasi steht für all die Jahre, die du hier gewirkt hast?
Ah, das ist jetzt schwierig, aber vielleicht auch anknüpfen an, also ich war jetzt ja am Freitag bei diesem Seminar in Bremerhaven. Da war eine Psychologin, die da schon länger arbeitet in der Psychiatrie. Die war ganz am Anfang ehrenamtlich über Trauerland und hat nochmal gesagt, wie intensiv die Arbeit im Trauerland war als Ehrenamtliche. Da war sie noch Studentin und was sie so alles von mitgenommen hat. Und ich glaube, dieses Bild habe ich am Anfang auch immer vor mir gesehen, dass so ein Tropfen, was man halt ins Wasser kommt, das dann viele Kreise zieht. Ja. Und das fand ich so schön. Das hat mich auch sehr berührt, dass sie jetzt einfach in dieses Thema einfach in ihrem Bereich einfach viel auch nimmt.
Du hast dir innerhalb von 26 Jahren ein Lebenswerk aufgebaut, das natürlich nicht nur für dich, sondern viele andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Familien bereichert hat. Wie guckst du darauf zurück und was kann jetzt im Ruhestand noch kommen oder kommen nach so einer intensiven Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich will auf alle Fälle jetzt erstmal innehalten und gucken, was da kommt, weil ich war einfach sehr, sehr... Mein Leben bestand eigentlich aus Trauerland und ich habe auch viel funktioniert. Von daher für mich, was jetzt für mich kommt, glaube ich, weiß ich noch nicht. Also ich habe Ideen, aber ob es dann das auch wird, weiß ich nicht. Ich will, wie gesagt, erstmal zur Ruhe kommen. Ja, und ich glaube, du hattest noch davor, hattest du gefragt, was für...
Ja, wie du selbst auf dein Lebenswerk heute guckst.
Ja, also ich beschäftige mich da jetzt auch viel mit. Ich glaube, für mich ist einfach gut aus dieser sinnlosen Tat, die meiner Schwester widerfahren ist, was Sinnvolles gemacht zu haben. Ja. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
Absolut.
Und wer profitiert künftig von deinem Engagement, von deinem Wissen?
Also ich glaube, Trauerland wird weitergehen, weil so viele Menschen dieses Trauerland auch mittragen. Wir haben ja über 100 Ehrenamtliche, die hier jeden Tag sich einsetzen, für die Kinder da zu sein. Wir haben viele oder 15 Hauptamtliche, die einfach Trauerland tragen und von daher, glaube ich, wird es gut weitergetragen und für die Betroffenen einfach ein guter Ort sein.
Bist du weiterhin auch unterstützend hier mitwirken?
Also ich bin im Moment noch im Vorstand für ein Jahr und die Ausbildung, wir haben ja eine systemische Kinder- und Jugendtrauerbegleiterausbildung, die werde ich das nächste 25, 26 auf alle Fälle noch machen und dann gucke ich mal.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Beate, für dieses offene Gespräch. Ich finde, du bist eine sehr beeindruckende Frau und schaust auf ein ebenso beeindruckendes Lebenswerk zurück, das so unglaublich wichtig ist, weil Kinder in unserer Gesellschaft nach wie vor in vielen Bereichen noch vernachlässigt sind. Das muss man ja auch mal sagen. Und Trauer, wo Erwachsene Schwierigkeiten haben, sage ich mal, da einen Weg zu finden, gut mit umzugehen, ist umso mehr eine Lücke, die auch bei Kindern noch besteht und dass du sie wirklich mit deinem Engagement und vielen, vielen anderen Helferinnen und Helfern ein Stück weit geschlossen hast. Ich glaube, da darfst du auch zu Recht ein Stück weit stolz drauf sein und ich wünsche und wir wünschen dir natürlich für deine Zukunft alles, alles Gute und sagen nochmal danke, dass wir heute hier bei euch zu Gast sein durften und dass du Gast in unserem Podcast warst.
Vielen Dank. Danke. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie diese Folge auch wieder so berührt hat wie uns, jetzt teilen Sie sie gerne. Abschließend möchten wir auch noch, wie immer, auf unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt hinweisen. Näheres dazu finden Sie in den Shownotes. Wie gesagt, folgen Sie uns gerne auch auf Instagram. Sterben und Trauern, der Podcast, heißen wir da. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.